Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Anne Reit, guten Morgen. Jeden Wochentag melden sich 13 Menschen, die sagen, hilf mir, ich kann nicht mehr. So schildert der Leiter des Spezialzentrums für Sterbehilfe in den Niederlanden seinen Alltag. Als erstes Land weltweit hatten die Niederlande 2002 die aktive Sterbehilfe legalisiert. Nun steht Portugal vor der schwierigen Entscheidung und einer kontroversen Debatte. Außerdem Kampf gegen die automatische Gesichtserkennung via Kameras in Moskau. Und Luxemburgs Griff nach den Sternen hat sich für das kleine Land schon einmal als Glücksfall erwiesen. Seit Jahrzehnten versorgt der Satellitenbetreiber SES nicht nur die Europäer mit Fernsehprogrammen und Internet, sondern die ganze Welt. In 3 Ländern in der Europäischen Union ist aktive Sterbehilfe derzeit zugelassen. In den Niederlanden, in Belgien und in Luxemburg. Was nicht heißt, dass diese Regelungen seitdem unumstritten sind. In den Niederlanden zum Beispiel wird derzeit beunruhigt die wachsende Zahl der Fälle registriert. In Belgien hatte die Familie einer betroffenen Patientin die Ärzte verklagt. Nun könnten dennoch 2 weitere Länder folgen. In Spanien planen die Sozialisten von Ministerpräsident Sanchez, aktive Sterbehilfe in bestimmten Fällen zu erlauben. In einem ersten Schritt hat sich eine Mehrheit der Abgeordneten nun dafür ausgesprochen, über die entsprechende Gesetzesinitiative zu debattieren. Portugal ist einen Schritt weiter. In erster Lesung soll das Parlament heute über ein Gesetz zur Legalisierung der aktiven Sterbehilfe abstimmen. 5 Entwürfe liegen derzeit vor. Nach dem Scheitern vor 2 Jahren scheint es eine Mehrheit für die Legalisierung zu geben. Allerdings auch hier nicht ohne Widerstand. Der Ethikrat etwa lehnt 4 der 5 Entwürfe in ihrer jetzigen Form ab. Thilo Wagner berichtet.
In portugiesischen Krankenhäusern können seit über 5 Jahren Patienten mit einer schweren, unheilbaren Krankheit ein sogenanntes Testament ablegen. Sie bestimmen, ob sie im Endstadium ihrer Krankheit auf lebenserhaltende Mittel zugreifen wollen oder nicht. Doch diese Form der passiven Sterbehilfe geht den Linksparteien nicht weit genug. Sie haben ihre Wahlversprechen nun eingelöst und verschiedene Gesetzesentwürfe ins Parlament eingebracht, die alle die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe vorsehen. Vor dem Lissabonner Krankenhaus Santa Maria stößt diese Idee bei einer Patientin auf Zustimmung. Für mich als Mensch, Mutter und Katholikin macht das Sinn. Der Tod und insbesondere ein erträglicher Tod ist Teil des Lebens. Und das sollte in einem Gesetz festgehalten werden. Jeder Mensch sollte frei entscheiden können, wie er sein Leben beenden will, sagt eine junge Frau. Sie wünscht sich jedoch ein Referendum, damit die Bürger selbst über das Gesetz entscheiden können. Und das findet auch ein junger Arzt. Eine Volksbefragung würde zu einem größeren Konsens in der Bevölkerung führen. Die Forderung nach einem bindenden Referendum über die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe kommt in Portugal vor allem aus konservativen Kreisen, darunter Bischöfe, bekannte Fußballtrainer oder der ehemalige Staatspräsident Aníbal Cavaco Silva. Die Linksparteien haben im Parlament jedoch eine klare Mehrheit und lehnen eine Volksbefragung geschlossen ab. Der sozialistische Abgeordnete Pedro Delgado Alves verweist darauf, dass sich die portugiesischen Wähler nur schwer von Referenden mobilisieren lassen würden. Er bezieht sich auch auf das Referendum im Jahr 2007 zum freiwilligen Schwangerschaftsabbruch. Damals haben etwa 44% der Wähler ihre Stimmen abgegeben. Über solche Fragen ein Referendum abzuhalten, wird laut Alves zudem immer schwieriger. Wir haben es mit Fake News zu tun und mit Kräften, die über soziale Netzwerke die Bevölkerung bewusst manipulieren wollen. Häufig steht die Fragestellung gar nicht mehr im Vordergrund, sondern es geht um ganz andere Dinge. Der Brexit sollte auch eine Lehre sein, dass komplexe Entscheidungen besser im Rahmen der repräsentativen Demokratie verankert sind. Eine einfache Frage mit einer Ja-Nein-Antwort reicht einfach nicht aus, wenn wir die Konsequenzen nicht absehen können. Laut portugiesischer Verfassung können nur das Parlament oder die Regierung ein Referendum veranlassen. Politische Beobachter sind davon überzeugt, dass nur eine massive Mobilisierung, zum Beispiel durch die katholische Kirche, die regierenden Sozialisten umstimmen könnten, doch noch eine Volksbefragung, wie im Sinne der Konservativen, durchzuführen. Doch danach sieht es zurzeit nicht aus. Gegner der Legalisierung der aktiven Sterbehilfe hoffen auch auf das Verfassungsgericht. Sollte das Gesetz erwartungsgemäß im Parlament verabschiedet werden, kann der Staatspräsident eine Prüfung durch die obersten Richter veranlassen. Denn das geplante Gesetz könnte verfassungswidrig sein, sagt Verfassungsrechtler Luís Fábrica von der Katholischen Universität in Lissabon. Es geht um die Interpretation eines Artikels der Verfassung, in dem steht, dass das Recht auf menschliches Leben unverletzlich sei. Es gibt Verfassungsrechtler, die sagen, dass dieser Artikel ein Gesetz zur Legalisierung der Sterbehilfe verhindert. Aber es gibt natürlich andere Juristen, die das nicht so sehen. Das Thema wird die Öffentlichkeit in den kommenden Monaten beschäftigen und insbesondere Staatspräsidenten Marcelo Rebelo de Sousa könnte die Debatte über die aktive Sterbehilfe zu einem Bekenntnis bewegen. Der eigentlich konservative Politiker hat immer auch Positionen der Linksparteien unterstützt und so linke und rechte Wähler für sich gewonnen. Kurz vor dem Ende seines Mandats wird sich Rebelo de Sousa politisch deutlich positionieren müssen.
Portugal debattiert über die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe, aus Lissabon berichtete Thilo Wagner. Die Kameras waren auf einen blauen Polizeitransporter montiert, der vor einem Einkaufszentrum parkte. Schilder wiesen darauf hin, dass nach Personen gefahndet werde, die wegen schwerer Verbrechen gesucht würden. Die Londoner Polizei hat vergangene Woche zum ersten Mal eine Gesichtserkennungstechnologie zur Fahndung nach gesuchten Verbrechern eingesetzt. Bürgerrechtsgruppen, Abgeordnete und unabhängige Experten fürchten nun um die Privatsphäre. Auch in Moskau ist das Thema Gesichtserkennung gerade ein großes. Mehr als 200.000 Kameras sind dort im öffentlichen Raum zu finden, an Straßenkreuzungen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und Einkaufszentren. Immer mehr Kameras werden nun aufgerüstet. Eine angeschlossene Software kann Gesichter identifizieren. Doch unklar ist, was mit den Daten geschieht. Deswegen hat Aljona Popova geklagt. Sie fürchtet, alle Bürgerinnen und Passanten werden unterschiedslos und anlasslos flächendeckend erfasst. Tilko Gries.
Aljona Popova deutet mit ihrem ausgestreckten Arm nach vorn, nach links, rechts und hinter sich. Hier sind Kameras und dort am Haus ganz sicher, weil hier ja ein Gerichtsgebäude ist. Dann hängen dort welche und unten die Haussprechanlage ist auch mit Kameras bestückt, an jedem Eingang. Moskau hängt voll mit Kameras. Welche Eigenschaften diese Kameras haben, wird dort Gesichtserkennung verwendet? Darüber gibt es keine Daten. Wir wissen also nicht, wo sie genau sind. Deshalb haben wir sie das ja gefragt, welche es sind. Popova hat vor wenigen Minuten ein Moskauer Bezirksgericht verlassen. Dort wurde der erste Verhandlungstag eines Prozesses beendet, in dem sie als Klägerin auftritt. Sie will von den Innen- und Sicherheitsbehörden Moskaus erfahren, ob bei einer Demonstration Ende September des vergangenen Jahres Kameras mit Gesichtserkennung eingesetzt wurden. Und sie will diese Praxis gerichtlich unterbinden. In der Verhandlung gab es eine Neuigkeit. Als Popovas zwei Anwälte mehrfach nachbohrten, erklärte die Vertreterin der IT-Abteilung der Moskauer Stadtverwaltung überraschend: Ich bestätige, dass diese Information öffentlich zugänglich war, worauf wir auch früher schon aufmerksam gemacht haben. Wir verbergen den Fakt nicht, dass wir die Technologien zur Erkennung von Gesichtern bei Großveranstaltungen einsetzen. Das war bis dahin nicht bekannt gewesen. Die Demonstration hatte auf einem großen, durch Zäune abgesperrten Gelände stattgefunden. Teilnehmer mussten durch Sicherheitskontrollen und Metalldetektoren. Dabei wurden Gesichter abgefilmt. Schon länger ist es üblich, dass russische Sicherheitsbehörden auf elektronische Kommunikation ihrer Bürger umfassend zugreifen können. Daher vermuten Popova und andere Menschenrechtler, die Gesichtserkennung verschafft den Behörden nun die Möglichkeit, Bewegungsprofile von Bürgern zu erstellen. Gelegentlich werden Ausschreibungen von Behörden bekannt, die Server und Rechenkapazitäten einkaufen. Die Stadt gibt umgerechnet Millionen Euro aus und argumentiert mit überführten Straftätern. Wenn geschieht, was der Bürgermeister angekündigt hat, dann wird es Ende dieses Jahres kaum mehr möglich sein, sich in der russischen Hauptstadt zu bewegen, ohne dass der Sicherheitsapparat dokumentieren kann, wer sich zu welcher Zeit wo aufgehalten hat.
Станция Киевская. Переход на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии.
So soll an den Zugangsschranken zu Metrostationen gefilmt werden, wohl auch auf Straßen, Plätzen und an Kreuzungen, womöglich auch in Einkaufszentren oder an Hauseingängen. Unbekannt ist, wo und wie lange Bilder und Daten gespeichert, wann und ob sie tatsächlich gelöscht werden. Die Software mit dem Namen FindFace stammt aus dem Moskauer Unternehmen NTech Lab. Sie soll nach dessen Angaben sogar Gesichter erkennen, die zum Teil verdeckt sind. Aktivisten, die sich vor kurzem aus Protest auffällig geschminkt haben, um den Algorithmus auszutricksen, droht nun eine Geldstrafe oder Arreststrafen. Solche Technologien versetzen uns in Gefahr, meint Aljona Popova. Wenn unsere Daten auf den Schwarzmarkt gelangen, dann bekommen Dritte für $500 Zugang zu ihnen und wir wissen nicht, wie sie verwendet werden. Ihre Sorge muss in Russland als begründet gelten, denn Telefonnummern und andere private Datensätze gelangen regelmäßig in die falschen Hände. Laut Medienberichten wurde der Zugang zu Kameras bereits im Netz angeboten. Die Gerichtsverhandlung Aljona Popovas ist vertagt worden. Da Richterinnen und Richter in Russland nicht unabhängig sind, muss als wahrscheinlich gelten, dieses Gericht wird die umfangreiche Datensammelpraxis in Moskau nicht beschränken.
Aus Moskau berichtete unser Russland-Korrespondent Tilko Gries. Luxemburg hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder neu erfunden. Zum Beispiel in den 1980er Jahren. Damals deuteten sich in der Stahlbranche, von der das Land größtenteils lebte, große Veränderungen an. Und der Finanzplatz hatte längst noch nicht die Bedeutung, die er heute hat. Und so hat die Regierung entschieden, sich neuen Wirtschaftszweigen zu öffnen. Sie nahm den Weltraum ins Visier und stieg in die Satellitentechnik ein. In ländlicher Idylle auf Schloss Betzdorf bezog die SES, die Société Européenne des Satellites, Quartier. Dafür hat die großherzogliche Familie das Anwesen 20 Kilometer vor Luxemburg-Stadt geräumt. Tonja Koch mit dem dritten Teil unserer Reportagereihe über Luxemburgs Traum vom All.
Früher grasten Kühe auf den Weiden rund ums Schloss sozusagen in friedlicher Koexistenz mit den riesigen Empfangsantennen, die SES hier aufgestellt hat.
Also diese ganzen Antennenanlagen, die Sie hier sehen, die sind mit den Satelliten in ständigem Austausch.
Und es werden immer mehr, sagt Gabriele Hano.
Da kommen immer welche dazu. Natürlich kommen vor allem welche dazu, wenn ein neuer Satellit da ist, den es zu kontrollieren und zu beaufsichtigen gibt.
Sie leitet bei SES die interne Kommunikation und führt Besucher über das mit Tür und Tor mehrfach elektronisch gesicherte Gelände.
Sie gehen erst, ich mache ihn mal auf.
Das Drehkreuz schwingt auf. Der Weg zum neu errichteten Kontrollraum, dem Herzstück der Anlage, ist frei.
Von hier werden 24 Stunden lang unsere Satelliten betreut und geguckt, ob es ihnen gut geht.
Über 70 Satelliten hat SES ins All geschossen. Gebaut werden sie von verschiedenen Anbietern, darunter Airbus, Boeing oder die französische Thales-Gruppe. Die Satelliten umkreisen die Erde in zwei verschiedenen Umlaufbahnen. Die mittelgroßen in etwa 8000 und die geostationäre Flotte in 36.000 Kilometern Höhe. Sie versorgen die Menschen weltweit in erster Linie mit Fernseh- und Radioprogrammen, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende des Unternehmens, Romain Bausch.
Wir erreichen offiziell nach den Resultaten von 2018 355 Millionen Menschen weltweit. Und wir haben über 8200 Fernsehprogramme, die wir ausstrahlen.
Theoretisch kann mit den Satelliten unter luxemburgischer Flagge die gesamte Weltbevölkerung erreicht werden. Auch deutsche Haushalte setzen bevorzugt auf diese Technik, um Fernsehen zu gucken. Das war nicht immer so, erinnert sich Bausch. Zunächst wurden von Luxemburg aus private Hörfunk- und Fernsehprogramme über Antenne in die Nachbarländer ausgestrahlt. Doch die aufkommende Satellitentechnik habe den Antennen Konkurrenz gemacht und da habe der ehemalige Regierungschef Pierre Werner gehandelt.
Ehrenstaatsminister Pierre Werner hat das immer so ganz locker gesagt. Als man mir zum ersten Mal von Satelliten redet, habe ich gesagt, oh, das können wir ja. Wir haben diese Antennen hier in Luxemburg stehen, die sind zwar nur ein paar hundert Meter hoch, aber diese Satelliten, die stehen auf 36.000 Kilometer Höhe. Aber im Grunde genommen ist das das Gleiche. Programme werden da hochgeschickt und werden dann ausgestrahlt über einen Raum, der dann größer ist als halt diese terrestrische Verteilung. Aber im Prinzip ist das die gleiche rundfunkähnliche Ausstrahlung von Radio- und Fernsehprogrammen.
Ganz so einfach verhielt es sich nicht, denn um Satelliten in den Orbit zu befördern, müssen Lizenzen beantragt werden. 1977 wurde auf der Weltfunkkonferenz ein weltweiter Satellitenplan verabschiedet. In weiser Voraussicht sicherte sich das kleine Luxemburg dort ebenso viele Plätze im All wie die großen Länder. Und nachdem eine Kooperation mit den Franzosen nicht zustande kam und das deutsche Satellitenprojekt scheiterte, war der Weg frei für den wirtschaftlichen Erfolg der Astra-Satelliten. Aber weil die Luxemburger dabei auf amerikanische Technik setzten, begegneten ihnen die europäischen Nachbarn mit Argwohn.
Weil dies halt industriepolitisch delikat war, wurde dieses Luxemburger Projekt unter Beschuss genommen. Und zum Beispiel in Frankreich, da hat man immer von Coca-Cola-Satelliten geredet und so weiter. Und so ist dann diese Luxemburger Schiene, die dann in SES Astra einmündete, gegen den Widerstand von den großen Nachbarländern gestartet.
Die Schwierigkeiten seien längst beigelegt und die Herausforderungen von heute seien andere, so Bausch.
Heute schauen weniger Leute ein Fernsehprogramm, was linear produziert wird und wo man dann weiß, 8 Uhr kommt die Tagesschau auf ARD. Sondern heute schauen die Leute, auch wenn sie sogar diese Programme sich anschauen, sehr oft zeitversetzt, auf iPad oder auf anderen Empfangsgeräten, die über Breitband erschlossen sind.
Das Internet hat Einzug gehalten in die Sehgewohnheiten der Menschen, zumindest in den Industrienationen. Und je besser die Versorgung mit Breitband, desto besser der Empfang. Das gilt nicht nur für den Fernsehkonsum. Die Satelliten der neuesten Generation verfügten über eine ähnliche Leistung wie Glasfasernetze. Sie könnten Menschen, Unternehmen und Kontinente über Kommunikationsnetze miteinander verbinden, sagt Bausch. Ob unterversorgte Gebiete oder mobile Kunden, der Satellit bietet viele Möglichkeiten.
Sie können nicht mit einem Kabel oder mit welcher Technologie auch immer Internet zu den Flugzeugen bringen oder Internet auf Schiffen mitten im Pazifik oder im Atlantik. Das heißt, da gibt es keinen Wettbewerb zu den Satelliten. Deshalb ist das ein Markt, selbstverständlich, den man als Satellitenbetreiber sich prioritär anschauen muss.
Neue Spieler drängen ins All. Elon Musk, der Tesla-Gründer, oder Jeff Bezos, der Chef von Amazon, haben hochfliegende Pläne. Sie möchten im Weltraum eigene Kommunikationsnetze installieren. Wann sie es machen und ob sie es überhaupt machen, steht jedoch in den Sternen. Das sei eben
die große Unbekannte.
So Bausch. Vorerst hilft Elon Musk mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX dabei, die luxemburgischen Kommunikationssatelliten ins All zu schießen, die ansonsten überwiegend mit einer europäischen Ariane-Rakete befördert werden.
Das ist vielleicht auch ganz interessant, dass SES der erste Satellitenbetreiber war, der auf SpaceX gesetzt hat.
Und man sei nicht enttäuscht worden, sie hätten zuverlässig funktioniert, fügt Gabriele Hano hinzu. Konkurrenz belebt nun einmal das Geschäft und das gilt zunehmend auch für den Weltraum.
Luxemburg kann mit den öffentlich geförderten Raumfahrtprogrammen der Amerikaner, Russen oder Chinesen natürlich nicht mithalten, aber das Großherzogtum hat ein Weltraumgesetz, um private Unternehmen ins Land zu holen. Mehr dazu dann morgen in Europa heute. Bei Monika Dittrich geht es in Tag für Tag gleich um die Frage, Protestantismus oder neues Denken, ich hoffe gleich fehlerfrei, Gedanken zur Fastenaktion, 7 Wochen ohne Pessimismus. Frohgemut können wir versprechen. Europa heute gibt's morgen wieder, hoffentlich ohne Versprecher, wie gewohnt um 9:10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Anne Reit.